NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Oktober 1857. Der Geburtstag der Schriftstellerin Frida von Bülow.
Wir waren im ersten Morgengrauen in den Hafen eingelaufen und befanden uns zwischen einer Menge großer Schiffe und Boote. Stadt und Hafen glitzerten in einer Flut hellen Sonnenlichts.
Die hochgewachsene, dunkelhaarige Frau an der Reling kniff die Augen zusammen, geblendet von dem fremden Anblick und ziemlich nervös bei dem Gedanken an ein völlig neues Leben in Afrika.
Ich stand in unbehaglicher Empfindung des Alleinseins am Schiffsrand und sah hinunter auf die sich andrängenden Boote mit ihren lärmenden schwarzen, braunen und gelben Insassen, als auf einmal eine mir wohlvertraute Stimme »Guten Morgen, Baronin« rief.
Also doch nicht allein. Denn gelandet war Frida von Bülow auf Sansibar, einer dem afrikanischen Festland vorgelagerten Insel, seit Jahrhunderten ein Außenposten für handeltreibende Länder, damals aber 1887 auch ein heiß umworbener Stützpunkt für jene europäischen Staaten, die gerade dabei waren, den schwarzen Kontinent unter sich aufzuteilen. Großbritannien, Frankreich, Belgien und seit kurzem auch Deutschland.
Mir ist dieses fremde Land Heimat,
wird Frida von Bülow später schreiben, als sie sich hineingelebt hat in diese exotische Welt und den Menschen zu Hause von ihren Erlebnissen berichtete, in Briefen, Zeitungsartikeln, Erzählungen und Romanen. Und die machten die Autorin berühmt, als Erfinderin eines völlig neuen literarischen Genres, des deutschen Kolonialromans. Ein erstaunlicher Schritt, denn von Frida Sophie Luise Freiin von Bülow am 12. Oktober 1857, heute vor 160 Jahren geboren, von ihr wurde etwas ganz anderes erwartet, nämlich eine angemessene Ehe. Sie stammte aus einer berühmten preußischen Soldatenfamilie, doch aus einem verarmten Zweig.
Es war eine doppelt unkomfortable Stellung, weil die Wahrscheinlichkeit, sich zu verheiraten, war fast nicht gegeben. Und aus je besserer Familie man stammte, desto weniger bestand die Möglichkeit, einfach nach unten zu heiraten.
So die Berliner Autorin Kerstin Decker, die ein Buch über das Leben der Frida von Bülow geschrieben hat, »Meine Farm in Afrika«. Deren Brüder wurden von der reichen Verwandtschaft unterstützt. Die Mädchen aber mussten sehen, wo sie blieben. Besonders bitter für Frida, weil sie eine Zeit lang im Paradies gelebt hatte, im osmanischen Smyrna, dem heutigen Izmir, wo der Vater als Konsul den preußischen Staat vertrat.
Diese Zeit in Smyrna, da war sie 5 Jahre alt und es waren dann auch knappe 5 Jahre dort, war natürlich ein Kindheitsraum, der sie geprägt hatte. Also es war eine Seite von Heimat. Und das erklärte natürlich auch später ihre große Offenheit für Afrika.
Doch dann starb der Vater und die Mutter zog sich mit den Töchtern in eine strenge religiöse Glaubensgemeinschaft in Thüringen zurück. Zum Glück konnten sie oft zur Großmutter flüchten, die in der Nähe auf dem Familiengut Ingersleben wohnte, konnten Atem holen, im Park toben, in der riesigen Bibliothek schmökern.
Und dann versponnen sich die Lieblingsschwester Margarete und Frida sehr in ihre eigene Welt. Sie hatten insofern eine aufs Ganze gesehen durchaus glückliche Kindheit mit all dieser Ausbildung eines Seelenlebens, einer doch nicht zurückgestutzten Fantasie.
Und deshalb hingen Frida und Margarete wie die Kletten aneinander, Seelenzwillinge. An eine Heirat glaubten beide nicht. Margarete wollte ohnehin Schriftstellerin werden. Ihre ersten Bücher bekamen hervorragende Kritiken. Frida war pragmatischer. Sie ließ sich in der Schule der großen Frauenrechtlerin Helene Lange zur Lehrerin ausbilden und schrieb nebenbei kleine Feuilletons für die tägliche Rundschau. Doch 1884 der Schock, der ihr Leben veränderte. Margarete ertrank bei dem Versuch, einen im Eis eingebrochenen Jungen zu retten. Frida, 27 Jahre alt und so einsam wie nie zuvor, schrieb in ihr Tagebuch:
Ich habe manchmal Lust, mit allem zu brechen, was mir das Fehlen des Liebsten predigt. Mich unter ganz fremde Menschen und in starke Aktion zu begeben. Solange das Leben noch dauert, will ich nicht Sklave sein, sondern Herr.
Worte, die sie zur Seelenverwandten eines anderen Menschen machten, Karl Peters. Der war ein Jahr älter als Frieda, Pastorensohn aus dem niedersächsischen Neuhaus, verkrachter Philosoph und abenteuerlicher Geist mit durchaus psychopathologischen Zügen. Er hatte mehrere Jahre in London verbracht, wo ihn die britische Arroganz gegenüber dem kleinstaatlichen Deutschland zum Kochen brachte. Die Kolonialmacht Großbritannien verleibte sich gerade im Wettlauf mit anderen europäischen Ländern den afrikanischen Kontinent ein. Doch Karl Peters wollte es den Briten zeigen, er würde dem Deutschen Reich auch zu einer Kolonie verhelfen, zur ersten überhaupt, und das ebenfalls in Afrika. Allerdings waren der preußische Kaiser Wilhelm I. und sein Kanzler Bismarck strikt gegen Kolonien. Völlig undeutsch das Ganze. Peters dagegen tönte:
Bis das Reich sich entschließt, in eine energische Kolonialpolitik einzutreten, ist es nötig, dass das deutsche Volk selbst mit praktischen Schritten in dieser Richtung vorangeht.
Er setzte sich einfach mit ein paar Freunden ab zu einer heimlichen Afrika-Mission. Als er 1885 zurückkam, hielt er der Berliner Regierung einen Stapel Papiere unter die Nase.
Verträge mit afrikanischen Häuptlingen, Sultanen kann man auch sagen, aber es sind dann wirklich Kleinsultane, das entsprach einem Gebiet von ganz Süddeutschland,
das ihnen Karl Peters abgeluchst hatte. Zähneknirschend ließen sich Kaiser und Kanzler auf das koloniale Abenteuer ein. Peters konnte mit Duldung des Deutschen Reiches zurückkehren nach, so nannte man es dann, Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Inzwischen sehnte sich auch Frieda von Bülow nach einem neuen Leben.
Betäubung kann man in Berlin ja jederzeit finden, aber die will ich nicht. Ich will Kraft.
In dieser Stimmung lernte sie Karl Peters kennen, diesen blonden, mageren, suggestiven Abenteurer. Nicht gerade gut aussehend, aber seine vibrierende Energie, sein Wille zum Erfolg, zur Macht, trafen sie wie ein Keulenschlag. Eigentlich wollte sie ihn nur bitten, ihren jüngeren Bruder Albrecht mit nach Afrika zu nehmen. Doch Peters fragte:
Warum nur Ihr Bruder? Wir legen auch Wert auf Frauen. Sie können für uns nützlich sein. Und sie sagt einfach ja.
Frieda von Bülow hat endlich ein Ziel. Mit Damen der Berliner Gesellschaft gründet sie den Deutsch-Nationalen Frauenbund für die Krankenpflege in den Kolonien, wirbt um Unterstützung, sammelt Spenden und 1887 besteigt sie in Italien das Schiff, das sie zu Peters nach Afrika bringen soll. Landung auf Sansibar.
An dem Hafenbecken glitzerte und leuchtete alles. Luft, Himmel und Meer. Jede Farbe erschien so grell wie möglich. Und jeder Geruch machte sich aufdringlich bemerkbar. Zwischen den verladenden und ausladenden, Nelkensäcke schleppenden und Maulaffen feilhaltenden Südländern standen auch einige weiß gekleidete und mit schützendem Korkhelm versehene Europäer.
So beschreibt Frieda von Bülow die Szene später in ihrem Roman »Der Konsul«. Diese Europäer sind ein wahres Völker- und Interessentengemisch. Handelsherren, Wissenschaftler, künftige Farmer, Missionare, Abenteurer, Militärs und offizielle Vertreter der Kolonialmächte, die sich um Afrika balgen. Mittendrin diese dunkelhaarige preußische Adlige mit dem energischen Kinn und einer für Frauen völlig unüblichen Selbstsicherheit.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird sie so etwas wie die Grande Dame dieser dort neu auftauchenden deutschen Preußen. Insofern ist ihr erstes Jahr in Afrika ein Verkehr zugleich in Europa. Und zugleich hat sie etwas von ihrem Kindheitssmyrna dort wieder in Sansibar.
Wo Frieda von Bülow intellektuell gleichberechtigte Partnerin, dann Karl Peters Geliebte wird. Natürlich hofft sie auf eine Heirat irgendwann, aber er denkt nicht daran. Er betrügt sie nicht nur mit anderen schwarzen Frauen, er entwickelt sich auch zu einem brutalen kolonialen Eroberer. Blutige Hand nennen ihn die Eingeborenen. Frieda leidet, doch sie schreibt auch Feuilletons aus der exotischen Fremde, Romane mit souveräner Genauigkeit und oft ironischer Distanz.
Wenn Europäer sich über die Undankbarkeit der Schwarzen beschweren, so hat das wahrscheinlich meistens den Grund, dass die vermeintlich erteilten Wohltaten nicht als solche empfunden werden.
Nebenbei kümmert sie sich um den Aufbau von Krankenstationen. Hilfe wird dringend gebraucht, auch für die Einheimischen und für die Europäer, die fast alle unter akuter Malaria leiden, durchdrehen bei der unerträglich schwülen Hitze, dem Lärm, den Insekten, dem Verhalten der für sie unberechenbaren Schwarzen. Doch die christlichen Missionare betrachten sie als Konkurrenz für die eigenen Hospitäler. Und überhaupt diese Unmoral, diese adlige Geliebte dieses dubiosen Kolonialisten Peters. Gehässige Berichte in die Heimat haben Folgen. 1888 wird Frieda von Bülow zurückbeordert nach Berlin. Die Entwicklung in Afrika beobachtet sie in den nächsten Jahren nur von Ferne. Expeditionen ins Landesinnere, erste Aufstände der Einheimischen, die vielen Opfer bei Karl Peters Eroberungen, der Skandal, als er seine schwarze Geliebte und ihren Ehemann aufhängen lässt. In Deutschland will man ihn loswerden, diesen Schlechter, der überall in der Kolonie eine Blutspur hinterlässt. Er wird entmachtet, weicht nach London aus, später heiratet er, aber eben nicht Frieda von Bülow. Die schreibt Bücher. Fast jedes Jahr eins, erntet begeisterte Kritiken.
Frieda von Bülow hat es nicht weit, bis zu dem Gipfel, den eine Annette von Droste-Hülshoff und eine Marie von Ebner-Eschenbach im deutschen Schrifttum behaupten.
Doch die Sehnsucht nach Afrika bleibt. Und als ihr Bruder Albrecht bei einem Gefecht getötet wird, bricht sie 1893 zu ihrer zweiten Reise auf. Diesmal nach Tanga im Nordosten des Landes, wo der Bruder eine kleine Farm gekauft hatte. Frieda von Bülow will sie ausbauen, dort leben. Nach wie vor steht sie zur deutschen Kolonialpolitik.
Bloß bald in einer ganz, ganz anderen Weise, weil ihr natürlich auch viel der Widersprüchlichkeit, die in diesem Unternehmen steckte, bewusst wurde. Sie hat durchaus eine Fähigkeit zur Ironie, zur Distanz und auch zu einer Analyse, die trotzdem die literarische Form nicht sprengt.
Sie ist jetzt souveräner, ihr Verständnis für die Einheimischen tiefer, ihre Haltung zu den Kolonialisten noch kritischer. Warum drehen so viele Europäer durch hier unten, fragt sie in ihrem Roman Tropenkoller.
Die Herrscherherrlichkeit im Lande der Wilden steigt den Knechts- und Bedientenseelen zu Kopfe, das ist's. Sie sind das Herrentum so wenig gewohnt, dass es sie um ihr armseliges bisschen Menschenverstand bringt und eine lächerliche Spielart des Größenwahnsinns zeitigt.
Doch die Farm ist zu klein und kostet mehr, als sie einbringt. Sie braucht unbedingt mehr Land. 1894 also wieder nach Berlin, um Investoren aufzutreiben. Frieda von Bülow kehrt nie mehr nach Afrika zurück. Ihre Biografin Kerstin Decker:
Wenn sie also nicht daran gescheitert wäre, dass sie eine Frau ist, allein mit einem kleinen Besitz und nicht in der Lage gewesen, wirklich große Geldgeber für sich zu finden, wenn sie also nicht hätte verkaufen müssen, ich glaube, sie wäre dort sehr froh geworden und durchaus zum Wohle dieser Menschen dort vor Ort.
Mit ihren Büchern dagegen wurde Frieda von Bülow immer erfolgreicher als die erste deutsche Kolonialschriftstellerin.
Sie hat eben den Vorzug gehabt, aus eigener Erfahrung schreiben zu können, das in diesen späteren Romanen literarisch umzusetzen, was nichts ist.
Mit der Zeit wendete sie sich anderen, vorzugsweise emanzipatorischen Frauenthemen zu. Sie verdiente gut, fand in der Schriftstellerin Lou Andreas Salome eine neue Seelenfreundin und lebte selbstbestimmt und gelassen. Doch schon 1909, mit nur 51 Jahren, starb sie an Krebs.
Frieda von Bülow hat sich während dieser zwei Aufenthalte in Afrika am allerwohlsten gefühlt. Dieses Gefühl, in einem großen Fluss zu sein und dabei völlig ruhend.
Jenes herrliche Gefühl der Freiheit.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Frieda von Bülow, die am 12. Oktober 1857 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.